SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
SR3, die Region am Nachmittag, hören Sie. Ja, Großeinsatz der Feuerwehr in Duttweiler heute. Ein 36-Jähriger hat in einem Hochhaus Brandsätze, Molotow-Cocktails auf seine Mutter geworfen. Alle Bewohner des 10-stöckigen Hauses mussten raus aus dem Gebäude. Der Täter ist direkt danach geflohen. Was ist da los? Darüber spreche ich jetzt live am Telefon mit dem Sprecher der Polizei hier im Saarland, und zwar Falk Hasenberg. Hallo, Herr Hasenberg, erstmal.
Hallo.
Ja, wir haben gerade gehört, der Täter ist gefasst. Wo hat ihn die Polizei denn geschnappt?
Ja, das ist richtig. Also wir haben natürlich direkt unsere Maßnahmen und die polizeilichen Verhandlungsmaßnahmen sehr stark intensiviert, nachdem wir von der Tat Kenntnis erlangt haben und konnten jetzt im Nachhinein ihn an seiner eigenen Wohnanschrift feststellen und auch festnehmen.
Also er war zu Hause. Was genau ist denn da heute Mittag passiert?
Ja, nach unserem derzeitigen Erkenntnisstand ist der Mann gegen 11.20 Uhr in das Haus gegangen, dort in den 8. Stock zu der Wohnung seiner Mutter, hat dort die Tür eingetreten und hat da unvermittelt 2 Brandsätze in die Wohnung seiner Mutter geworfen.
Mhm. Und wie geht's der Mutter, der 67-Jährigen?
Ja, die Mutter konnte sich glücklicherweise noch schnell genug aus der Wohnung retten, hatte sich dabei aber die ein oder andere Verletzung zugezogen und ist aktuell in einem Winterberg-Klinikum in Saarbrücken und wird dort behandelt.
Weiß man denn irgendwas vom Verhältnis zwischen denen? Gab es davor einen Streit oder was wissen Sie da?
Da sind wir noch ganz am Anfang der Ermittlungen. Also wir gehen natürlich von einem familiären Hintergrund aus. Aber die Hintergründe an sich müssen wir natürlich jetzt in den nächsten Tagen aufklären.
Weiß denn die Polizei irgendwas über den Täter? Also ist er vielleicht Polizei bekannt?
Ja, das ist er in der Tat. Also der war in der einen oder anderen Sache auch schon mal polizeilich in Erscheinung getreten. Jetzt im Detail, welche Sachen das alles waren, können wir zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht sagen.
Gucken wir vielleicht auch noch auf die anderen Bewohner des Hochhauses. 10-stöckig ist es ja. Die mussten zeitweise raus. Wie geht's denen? Ist da jemand verletzt worden und konnten sie schon wieder in die Wohnung rein?
Also die Bewohnerinnen und Bewohner hatten dort wirklich Glück gehabt. Unter Vielzuhilfenahme der Feuerwehr konnte das Haus sehr schnell geräumt werden. Wir hatten extra ob der Witterung 2 Busse organisieren können, bei denen die Bewohner jetzt erstmal untergekommen sind. Aber zwischenzeitlich konnten auch ein Großteil der Bewohner auch schon wieder zurück in ihre Wohnungen.
Und was passiert jetzt mit dem Täter?
Ja, der wird am morgigen Tag dem Haftrichter im Saarbrücker Amtsgericht vorgeführt und dann müssen wir gucken, wie der Richter entscheidet.
Vielen Dank, Falk Hasenberg von der Polizei. In Duttweiler hat ein 36-jähriger Mann am Mittag einen Brandanschlag auf seine Mutter verübt. Der Mann wurde inzwischen gefasst. Bei dem Anschlag wurde die 67 Jahre alte Frau leicht verletzt. Sie ist im Krankenhaus. Wer in letzter Zeit mit der Saarbahn unterwegs war, wird sicherlich hier und da länger gewartet haben. Seit einiger Zeit häufen sich bei uns Beschwerden über Chaos in den Bahnen. Zu voll, zu spät oder halt gar keiner. Als Grund nennt die Saarbahn zu wenige einsatzfähige Fahrzeuge. Deswegen musste das Unternehmen auch den Fahrplan merklich ausdünnen. Und das hat auch Auswirkungen auf Schulen. Der Schulleiter der Gemeinschaftsschule in Saarbrücken-Güdingen, Matthias Römer, hat sich bei uns gemeldet. Offenbar saßen heute Morgen bei ihm nur 3 Schüler in der Klasse. Hallo, Herr Römer.
Hallo, ich grüße Sie.
Ja, was ist mit den anderen? Standen die noch an der Haltestelle?
Ja, das ist unser Klassiker mittlerweile morgens. Die Schüler sind in der Saarbahn, die ist zumeist verspätet. Die Hälfte der Saarbahn gibt es nicht mehr und die waren unterwegs.
Ja, also das heißt, das ist bei Ihnen eigentlich schon gang und gäbe, dass die morgens zu spät kommen, die Kinder, die mit der Saarbahn zur Schule fahren?
Ja, mit der Saarbahn oder auch mit der 126, denn die ist auch mittlerweile durch eine Baustelle behindert. Mhm. Und ich sage mal, um 8 Uhr, wenn wir anfangen, sind circa 50% der Schüler in der Schule. Der Rest tröpfelt dann innerhalb der nächsten 45 Minuten ein.
Seit wann ist das so?
Ja, also die Lage hat sich deutlich verschärft seit Anfang November und es wurde ja jede zweite Saarbahn nach Güdingen gestrichen. Mhm. Und das ist natürlich für die Schülerinnen und Schüler, die von weiter her kommen, eine Katastrophe.
Ja, wie kann man denn da überhaupt Unterricht machen in der ersten Stunde? Wie soll denn das gehen?
Ja, das funktioniert halt nicht wirklich gut. Man beschäftigt die Schüler, die schon da sind, wartet, bis dann so zumindest mal 80% der Schüler in der Klasse vorhanden sind und dann kann man eigentlich erst richtig loslegen. Ich kann ja auch nicht einfach irgendetwas machen und die Hälfte der Schüler versäumt es dann, weil sie einfach noch in der Saarbahn sitzen.
Wie kann man sich das denn vorstellen für alle, die ihre Schule nicht kennen? Sie liegen sehr in Saarbahnnähe, sind also abhängig davon und die Kinder, die Eltern schicken ihre Kinder vermutlich auch gezielt in die Schule, weil sie wissen, dass sie so hin und zurück kommen?
Ja, also die Saarbahn ist im Prinzip unser größter Zubringer von den Verkehrsmitteln her. Und natürlich, wir liegen 300 Meter entfernt vom Bahnhof hier in Güdingen. Deswegen haben wir viele Schüler, die auch aus anderen Stadtteilen zu uns kommen und dann entsprechend die Saarbahn nutzen, meistens mit Umstiegsverbindungen. Und in der Tat glaube ich, dass die Saarbahn natürlich eine Verantwortung auch trägt für das, was hier passiert. Und in der letzten Zeit funktioniert das halt nicht mehr.
Haben Sie bei der Saarbahn schon nachgefragt, auch nach Gründen?
Naja, die Gründe sind ja bekannt. Sie haben ja schon mehrfach darüber berichtet. Nein, ich muss gestehen, ich habe bei der Saarbahn noch nicht nachgefragt und ich habe auch noch nicht interveniert. Ich glaube, ehrlich gesagt, es bringt auch nicht viel. Ich kann die Saarbahnzüge auch nicht reparieren, die da jetzt kaputt im Depot stehen.
Mhm. Können die Kinder denn nicht einfach früher losfahren, würde man sich doch da fragen? Dann haben die ein bisschen Puffer morgens. Ich meine, ich will jetzt nicht von den Schülerinnen und Schülern gesteinigt werden, aber vielleicht würde das ja was bringen.
Das ist eine gute Frage. Das Problem der meisten Schülerinnen und Schüler ist, dass sie Umstiegsverbindungen haben. Und diese Umstiegsverbindungen, die kommen halt mit dem Bus dann zum Hauptbahnhof oder zum Römerkastell, die beinhalten ja, dass vorher auch ein Bus genutzt werden muss. Der fährt nur alle halbe Stunde. Hm. Und ob ich jetzt einem 12- oder 13-Jährigen sagen muss, du musst um 6 Uhr losfahren, damit du um 8 Uhr in der Schule bist. Also das könnte ein guter Ratschlag sein, aber umsetzbar ist das natürlich nicht.
Vielen Dank, Matthias Römer, Schulleiter der Gemeinschaftsschule in Saarbrücken-Güdingen. Er hat sich bei uns gemeldet und von Chaos bei sich in der Schule in der ersten Stunde aufgrund des Saarbahn-Chaoses, das ja schon seit einiger Zeit anherrscht, berichtet. Wir werden natürlich bei der Saarbahn nachfragen, was aktuell die Gründe sind. Liebespaare, fliegende Pferde, grüne Kühe oder eine Ziege, die Geige spielt. Die Bilder von Marc Chagall sind verträumt, ein bisschen verrückt, aber vor allem eins, weltberühmt. Ab Samstag zeigt das Saarlandmuseum Kunstwerke von dem französischen Künstler, genauer gesagt Druckgrafiken. Genau das Richtige für die Adventszeit. Also Barbara Grech sagt uns, was uns dort erwartet.
Wenn man seine Besucherzahlen in die Höhe treiben will, und das hat das Saarlandmuseum dringend nötig, dann kann Chagall nicht schaden. Aber Spaß beiseite, tatsächlich begeistert Chagall das breite Publikum. Warum ist das eigentlich so?
Es ist ein prallvoller Bilderkosmos, der an vielen Stellen dazu einlädt, nachzuhaken, genauer hinzugucken, darüber nachzudenken, warum ist das jetzt ganz anders, warum schweben da Liebespaare, was bringt dieser Engel, warum steht das Haus auf dem Kopf? Und ich glaube, dass die Besucher daran Spaß haben, weil sonst hätte Chagall nicht diesen nachhaltigen, immensen Erfolg.
So Katrin Elvers-Schwamberg, Kuratorin dieser wirklich schönen und ordentlich gemachten Ausstellung. Im Erdgeschoss des Neubaus auf roten Wänden wird der ganze Kosmos der religiös geprägten Kunst von Marc Chagall in schöner Opulenz dem Publikum ausgebreitet. Farblithografien, Drucke und Radierungen aus dem Bestand des Museums, die sich ausschließlich mit biblischen Themen beschäftigen, werden dort gezeigt. Chagall, der aus einer jüdisch-chassidischen Familie stammte, hat sich immer wieder mit seinem religiös-kulturellen Erbe auseinandergesetzt. Die drei Grafikzyklen, die sich mit Themen aus dem Alten Testament beschäftigen, sind über Jahrzehnte entstanden.
1930 beginnt er mit dieser Arbeit. Er schließt in den 30er Jahren einen Großteil dieses Zyklus ab, der allerdings kriegsbedingt dann erst in den 50er Jahren finalisiert wird. Er wendet sich zugleich, als er eine neue grafische Technik, nämlich die Farblithografie, erlernt, diesen Motivschatz nochmals in einer ganz anderen Formensprache zu. Und dann ein weiteres Jahrzehnt später, 1966, nimmt er nochmal einen Auftrag an, speziell die Geschichte des Exodus.
Oftmals greift er dasselbe Thema, dasselbe Motiv wieder auf. Und man kann vergleichen, sehen, was sich in seiner Kunst verändert hat. Die herausragenden Werke dieser Ausstellung sind aber nicht die oftmals so beliebten bunten und verspielten Farbdrucke, sondern die schwarz-weißen Radierungen. Unglaublich kontrastreich und dicht, geradezu plastisch wirken diese Kunstwerke. Chagall bediente sich nämlich einer sehr ungewöhnlichen Technik. Er malte die Motive in Farbe, um sie dann in schwarz-weiße Druckgrafiken umzusetzen.
Ja, tatsächlich ist es absolut ungewöhnlich und sehr bezeichnend für die Ernsthaftigkeit, mit der Chagall diese Grafikfolge umgesetzt hat, die er als eines seiner Meisterwerke selber erachtete.
Zu Recht. Die Werke sind im Übrigen immer mit einem kleinen Text und einem QR-Code versehen. Wer hat schon die ganze Geschichte des Exodus Campus mal so parat.
Und dann haben wir natürlich ein Vermittlungsprogramm, das sich an unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Altersgruppen richtet. Und wir sind sehr glücklich, dass wir das gemeinsam mit der Synagogengemeinde Saar auf die Beine stellen konnten.
Und gleich am ersten Advent gibt es bei freiem Eintritt einen ganzen Chagall-Tag mit Führungen und Workshops in der modernen Galerie.
Marc Chagall, die Heilige Schrift, die Ausstellung ab Samstag und zwar noch bis zum 13. April zu sehen im Saarlandmuseum. Unter anderem viele Druckgrafiken von dem Künstler. Und dieser besagte Chagall-Tag, der wird am 1. Dezember sein. Wenn Sie Lust haben, gehen Sie doch hin. Na, erkennen Sie es? Ich musste auch zweimal hinhören. Jai de Lalma mit Mi Corazón. Hört sich an wie das spanische Remake von Heinz Rudolfs Kunzes Dein ist mein ganzes Herz. Ist es auch. Ich muss immer ein bisschen hinhören. SR3 hier, die Region am Nachmittag. Ja, eigene Photovoltaikanlagen haben mittlerweile sicherlich auch einige von Ihnen auf dem Dach und immer mehr Firmen. Die versorgen sich auch selbst über Sonnenenergie mit Strom. Eigene Windkraftanlagen, das klingt eher noch mal ein bisschen ungewöhnlich. In Nofelden und in Nonnweiler hat aber jetzt ein solches Projekt begonnen. Der Tiefkühlpizza-Hersteller Wagner wird künftig vom Energieversorger VSE mit Strom versorgt, und zwar exklusiv aus dem Windpark in Nofelden-Eisen. Jimmy Boot weiß mehr darüber.
Fast lautlos drehen sich die drei Windräder im Windpark Nofelden-Eisen. Der Strom, der hier produziert wird, hat künftig einen Exklusivabnehmer. Pizza Wagner, wenige Kilometer weiter in Nonnweiler-Otzenhausen, hat mit dem Energieversorger VSE eine Kooperation abgeschlossen, zunächst ausgelegt auf 3 Jahre. Wagner-Ingenieur Ralf Wenger.
Der Windpark liefert im Durchschnitt jährlich ca. 20 Millionen Kilowattstunden. Das deckt ca. 20-30% unseres Jahresbedarfs ab. Der Strom wird ja im Windpark 4 Kilometer von hier produziert. Der wird dann mit einer Direktlieferung hier an eine Übergabestation übertragen. Wir wiederum haben dann von unserer Übergabestation ein neues Kabel gelegt, um unseren Strom hier direkt einzuspeisen.
Den restlichen Strombedarf deckt Pizza Wagner weiterhin aus dem herkömmlichen Netz, nach eigenen Angaben aber ausschließlich aus erneuerbaren Energien. Weitere direkte Kooperationen mit Energieversorgern könnten folgen, sagt Wagner-Marketingchef Oliver Schoß.
Dafür haben wir unsere Partner, ja, die sich ja am besten auskennen, hier im regionalen Stromsektor und Strommarkt. Und natürlich ist unsere Intention, möglichst zeitnah die 100% voll zu machen. Ja, und da arbeiten wir weiter mit den Partnern zusammen und ja, überlegen, wie eine zeitnahe Umsetzung aussehen kann. In Angriff genommen würde ich sagen, wahrscheinlich jetzt innerhalb der nächsten Wochen und Monate. Aber wann es dann realisiert wird, das hängt von so vielen Faktoren ab. Das ist, glaube ich, jetzt noch nicht absehbar.
Auch für die VSE soll es nicht das letzte Projekt dieser Art sein. Die Nähe zu Industriebetrieben kann für Windparks wichtig werden. Gespräche mit weiteren Firmen über direkte Stromlieferungen laufen auch, sagt VSE-Vorstand Stefan Tenge.
In der Tat gucken wir auch nach weiteren Projekten hier im Saarland. Wir wollen dort weiter wachsen und haben dort an verschiedenen Stellen im Saarland schon Projekte im Auge, die aber noch heute nicht spruchreif sind. Ich denke, wir werden in den nächsten 2-3 Jahren sicherlich von weiteren Windparks hier im Saarland hören und idealerweise auch dann mit Anbindung von Industrieunternehmen.
Wie sich die Direktbelieferung mit Strom finanziell auf den Pizzahersteller Wagner auswirkt, darüber halten sich die Parteien bedeckt. So viel teilt die VSE mit, es könnte ein kleiner Baustein sein, um den hohen Industriestrompreisen in Deutschland entgegenzuwirken.
Die Wagner Pizza in Nofelden wird künftig unter anderem mit Strom aus Windenergie hergestellt. Wenn Sie jetzt zu Hause auch noch eine Photovoltaikanlage haben, um die Pizza im Ofen aufzubacken, dann kann man doch von einer CO2-freien Pizza sprechen. Naja, fast. Aber zur Belohnung kann man sich gleich noch eine hinterher in den Ofen schieben.